Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzen verstehen Podcasts. Wir sprechen wöchentlich über Themen, die uns, aber auch den Finanzmarkt bewegen. Wir versuchen aktuelle Entwicklungen und Zusammenhänge einzuordnen und betrachten das Ganze mit einer österreichischen Perspektive. Schön, dass du wieder mit dabei bist oder vielleicht das erste Mal zuhörst. Beide Seiten sind natürlich super. Heute sprechen wir darüber, dass der Kapitalmarkt seit 200 Jahren das Nonplusultra beim Vermögensaufbau ist. Über die Kündigungswellen in Österreich und den Unterschied dazu in der USA. Dann schauen wir es im Österreich-Aktienblock den Baukonzern Porr an und was der Konzern mit Bombenentschärfungen zu tun hat. Seid also gespannt. Außerdem behandeln wir im Community-Blog die Frage, ob und wie man in KI bzw. AI investieren kann oder soll. Also wieder einige spannende Themen, die wir heute beleuchten werden. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, natürlich gleich am Anfang die 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns immer drüber, so werden wir sichtbarer und ihr helft uns dabei, Österreich finanziell gebildeter zu machen.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Und heute mit dabei der Markus. Markus, grüß dich.
Ja, servus lieber Philipp, danke für den Einstieg, freue mich auch wieder dabei zu sein und ja, sehr, sehr spannende Themen heute wieder auf der Agenda. Starken Österreich-Bezug haben wir heute teilweise, aber ich freue mich drauf auf jeden Fall, ja.
Und diesmal warst du nicht irgendwo im Urlaub, gell? Weil die letzten Male warst du einmal nach Island, einmal nach New York, diesmal warst du daheim, oder?
Absolut richtig, ich war daheim und natürlich gearbeitet, ja. Heuer ist das Thema erledigt, nächstes Jahr schauen wir dann wieder weiter.
Heuer ist gut zu sagen, nicht mehr so lang, ne?
Ja, bei dir ist aber auch kein Urlaub mehr, oh ja.
Nein, ich glaube auch eher nicht, ne? Also es wird eher, wenn, also nur in Kärnten, aber das ist ja nicht so wirklich Urlaub, wobei so ein bisschen eine Mischform.
Heimaturlaub.
Genau, Heimaturlaub. Was ist letzte Woche schon wieder abgegangen, Markus? Die Kryptos sind in der Krise, oder? Was geht denn da ab?
Ja, spannendes Thema, wenn wir das kurz anreißen. Ich meine, ihr habt ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber geredet, aber eh so mehr so, in welchem Verhältnis sollte man es vielleicht in seinem Depot haben. Aber ich meine, es ändert sich ja wöchentlich. Also wenn man es heute wieder kurz thematisieren kann, das ja schon teilweise morgen schon wieder hinfällig sein. Aber wenn man das jetzt mal beobachtet, merkt man schon stark, dass Kryptowährungen, ja vor allem Bitcoin, rückläufig ist. Damit meine ich jetzt schon auch, wenn man jetzt mal das Allzeithoch hernimmt, wo es mal war und wo es jetzt sitzt, kann man um den Dreh sagen, gute 30% sind wir nach unten gegangen und ich meine, das ist auch selbst für Bitcoin ist das schon eine Hausnummer. Ja. Da bewegt man sich schon ein bisschen weg und viele glauben ja schon wieder, jetzt geht es Richtung Kryptowinter. Und ich glaube, muss man auf der einen Seite ein bisschen vorsichtig sein. Und auf der anderen Seite hast du ja auch Leute, die wieder sagen, ah, das ist jetzt wieder der Klassiker zum Nachkaufen und wir sehen schon wieder neue Hochs. Spannend, sehr spannend zu beobachten, aber interessant ist eher, warum macht es das jetzt? Weil wenn man sich den Kapitalmarkt anschaut, den Aktienmarkt, dann gibt es jetzt nicht diese Korrelation, die man sonst immer irgendwie hat. Klar, also wir sind jetzt gerade vielleicht nicht ganz oben auf dem Höchststand in Amerika, bewegen uns aber auf einem guten, hohen Niveau und da merkst du schon, dass es jetzt einmal ein bisschen eine Diskrepanz gibt zwischen den beiden Assetklassen. Aber ja, hast du Ideen, was liegt, Philipp?
Also ich kann es mir auch nicht zu 100% erklären, weil auf der einen Seite fließen so viele hunderte Millionen Milliarden aktuell von den Institutionellen in Bitcoin rein und von Firmen und von Staaten sogar. Also sogar der tschechische Staat hat eigentlich schon investiert in Bitcoin. Also ich finde das, auf der einen Seite fließt richtig viel rein, auf der anderen Seite geht der Kurs aber aktuell runter. Echt eine spannende Zeit. Also ich kann es mir auch nicht ganz erklären, weil alles andere läuft ja eigentlich recht gut, ne?
Es gab schon tatsächlich Tage in den letzten Tagen, wo es viele Abflüsse gab, auch von Institutionellen, wo sehr, sehr viele Bitcoins liquidiert wurden. Auch was ich gelesen habe, zum Beispiel Bitcoins, die sehr, sehr lange gehalten wurden, also von diesen klassischen Hodlern, wie man so schön im Fachjargon nennt, die diese Buy-and-Hold-Strategie sehr, sehr lang betreiben, die jetzt auch einige, ja, tausende Bitcoins abgestoßen haben. Und ja, das drückt ein bisschen. Dann hast du natürlich, also das ist jetzt meine Perspektive, aber dann hast du oftmals auch noch dieses geopolitische Thema. Inflation ist ein Thema, gerade in den USA, wo ja Zinssenkungen gerade am Kommen sind oder auch schon waren. Und da wurde eigentlich auch eingeplant, dass mit Dezember eine weitere Zinssenkung ansteht. Jetzt wurde da aber auch schon ein bisschen zurückgerudert und das ist jetzt noch nicht ganz fix, ob es da eine weitere Zinssenkung geben wird. Das ist jetzt unbedingt für den Bitcoin auch nicht gut, wenn man sich die Vergangenheit anschaut. Da war es bei Zinssenkungen eher bullischer, was den Bitcoin angeht. Und wenn die Zinsen angehoben wurden oder eben nicht auch gesenkt, dann war das eher kontraproduktiv. Dann habe ich schon gesagt, ja auch dieses institutionellen Thema ist dann doch auch sehr, sehr wichtig, wenn diese Liquidation oder die Liquidität dann einfach fehlt. Macht es das jetzt nicht unbedingt besser, dass man sagt, okay, wie soll er denn steigen dann, ne, der Bitcoin wieder, wenn dann die Großen oder wenn einfach ja die Käufer fehlen dafür. Und was auch spannend ist, habe ich auch gesehen, tatsächlich vor ein, zwei Tagen, es gibt diesen Fear and Greed Index. Ich weiß nicht, ob du der was sagt, Philipp, das kannst du ja auch bei ganz klassischen Indizes anwenden. Und er sagt nichts anderes im Prinzip aus, als ob jetzt die breite Masse am Kapitalmarkt eher Angst hat oder diesen klassischen FOMO-Weg geht. Also es läuft alles, wir haben Partystimmung, diese zwei Wege und da gibt es einen Indikator, der geht von 0 bis 100 und wir bewegen uns da um die 10 gerade bei Bitcoin, was eine sehr ängstliche Stimmung darstellt. Das heißt, die Leute merken schon, es ist nicht mehr so, wie es vielleicht einmal noch vor Monaten war. Und das ist jetzt auch so ein Indikator, der dann schon auch ein bisschen aussagekräftiger auch ist. Und wenn diese Ängste halt überhand nehmen, dann wird's gefährlich. Auch die Tendenz, dass es dann natürlich auch weiter fallen könnte. Aber ich meine, abschließend zu dem Thema, ist ja auch viel, ja, wie gesagt, es könnte morgen schon wieder alles anders sein. Muss man auch dazu sagen, der beste Weg aus meiner Sicht war ja, wenn ich jetzt langfristig da mit partizipiert habe. Damit meine ich nichts anderes, wenn ich jetzt wirklich über die Vergangenheit gesehen jahrelang meinen Bitcoin gehalten habe, habe ich wahrscheinlich die beste Strategie gefahren. Klar, wir haben Zyklen, also wir haben diese klassischen Zyklen nach oben mit neuen Hochs, dann gehen wir wieder in Kryptowinter, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Mal schauen, ob das in der Zukunft weiter so geht. Aber was da, glaube ich, die Tendenz ist aus der Vergangenheit, war ganz klar abzusehen, dass desto länger du dieses Ding gehalten hast, um das einfach zu sagen, umso besser ging es dir dann im Nachhinein. Also da jetzt halt kurzfristig was zu sehen und dann wieder zu verkaufen, ist auch aus meiner Sicht jetzt nicht ideal. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Philipp. Ich glaube, du bist auch so dieser langfristige Holder von Kryptowährungen oder eben von Bitcoin im Speziellen.
Ja, absolut. Die Bitcoin auch schon relativ lange im Boot. Ich tue es auch immer mal wieder umswitchen ein bisschen, also verkaufen und umsichern unter Anführungszeichen in meine ETFs.
Wenn viel Geld hat.
So ungefähr. Da wird aber dann für mich ein neues Hoch erreicht, so auf die Art, du ein bisschen was abschöpfen und gibt das dann in den sicheren Hafen, also in ETFs und Fonds, einfach um das Momentum da so ein bisschen oder für mich einfach mitzunehmen, das Risiko ein bisschen rauszunehmen, weil meines Erachtens Bitcoin zwar dazugehört, aber es hat einfach im Hintergrund keinen internistischen Wert hat wie Apple zum Beispiel jetzt, weil da werden ja iPhones produziert etc.
Werbung. Uns erreicht immer wieder die Frage, wie kann man am einfachsten mit dem Investieren starten, ohne gleich teure Fehler zu machen? Und die Antwort darauf hat jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Sunrise Capital Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Langfristig anlegen ist eigentlich ganz einfach. Es wird nur häufig zu kompliziert gemacht, weil es an sich langweilig ist. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise gerne weiterempfehlen. Wenn du es auch ausprobieren möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben. Lade dir jetzt die Sunrise-App direkt im App Store herunter oder informiere dich auf sunrise.app. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Und weil du vorhin gesagt hast, die Inflows und so weiter, ich habe jetzt gerade nebenbei aufgemacht, die Monthly Inflows seit 1.24, das heißt 1,5 Jahre, kannst du sagen, über ja fast schon 2 Jahre. Da sind 17 Monate, wo positive Inflows waren. Da reden wir von ein paar Milliarden pro Monat. Und nur 6 Monate, das war jetzt, also das Stärkste war jetzt im November eigentlich und im Februar, also da war der Trump wieder seine Zölle rausgehört hat. Da sind ein paar Milliarden Abflüsse, aber gesamt sind abgeflossen um die, würde ich sagen, 8 Milliarden bis 10 Milliarden und eingeflossen sind aber mehr wie 100 Milliarden. Also das ist halt schon krass über die gesamte Laufzeit und deswegen kann ich es nicht ganz zu 100% nachvollziehen, weil eigentlich die Inflows viel höher sind als die jetzigen Abflüsse und trotzdem ist der Kurs aber um 30% eingebrochen oder sogar mehr. Ne? Deswegen ist es nach wie vor meines Erachtens einfach eine Spekulation auf einen höheren Preis. Das ist es genauso wie beim Gold. Das haben wir mit Matthias eh schon auch oft durchgekaut. Gehört dazu, aber ist halt einfach nichts Werthaltiges im Hintergrund, was man angreifen kann. Das ist halt für mich mal ganz wichtig. Das ist immer mal so mein Zugang.
Ich glaube, abschließend kannst du noch einen Satz kann ich noch dazu verlieren, ist im Prinzip, desto höher dein Anteil im Depot wirklich ist, desto mehr Risiko gehst du ein. Dem musst du dir einfach bewusst sein. Desto kleiner du es haltst, desto weniger Risiko. Du hast einfach eine gewisse Schwankungsbreite, die du im gesamten gesehenen Aktienmarkt nicht so hast. Dementsprechend muss man sich dem bewusst sein. Also ich sage da jetzt auch nicht, du musst jetzt 2, 5, 10, 20% haben. Das muss jeder für sich selber wissen. Auch das vor allem, was er für sich aushalten kann. Und das ist die Challenge. Meiner Meinung nach bei Bitcoin.
Und nachdem der Matthias letzte Woche ja die Studie herausgeholt hat von der Deutschen Bank, da wo drin steht, dass, oder ich weiß gar nicht, ob es, nein, es war glaube ich nicht von der Deutschen Bank, wurscht, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, wie viel Bitcoin im Depot sein sollte, 1,5 bis 2%, wo stehst du da ungefähr?
Na, ich bewege mich da ein bisschen höher, aber nicht sonderlich viel. Also ich bin sicher auch, was das Ganze angeht, im höheren einstelligen Bereich, müsste ich mir jetzt im Detail anschauen, aber gesamtportfoliomäßig gesehen im höheren einstelligen Bereich. Ich war aber sicherlich auch schon mal im zweistelligen Bereich. Das lag eben daran an den hohen Kurssteigerungen. Ich habe auch in der Vergangenheit schon einiges realisiert, würde mich aber jetzt per se sicher nicht von allem trennen, was ich habe. Ich habe tatsächlich, kann es auch sagen, ich habe noch Bitcoins, Teile von Bitcoins, die tatsächlich steuerfrei sind. Dadurch mal sehr schwer, die zu realisieren, weil es dann doch einen steuerlichen Vorteil hat und der ist nicht zu verachten, weil wie wir ja alle wissen, Kryptowährungen fallen ja auch mittlerweile unter die Kapitalertragssteuer von 27,5% und das hat sich im Jahr 2021 rückwirkend eben geändert und dementsprechend tue ich mir das schwer, die zu realisieren. Das sind dann doch irgendwie so Gold, so kleine Goldschätze für mich, wo ich mir psychologisch schwer tue und mir denke, na, das lasse ich jetzt lieber laufen, weil wenn es dann auch weiter rauf geht und groß wird, dann dann schnappt mich da mal der Staat zu und das heißt schon was in Österreich.
Das stimmt. Insbesondere Österreich, wir gehen jetzt weg vom Bitcoin, aber zum Abschluss wieder mal unsere Prognose. Beim nächsten Mal steht es entweder höher, niedriger oder gleich, ne, der Bitcoin-Kurs, so wie man es immer sagt.
Ja, wir könnten ja sagen, wenn wir es nächste Mal sehen, können wir ja uns ausmachen, wenn wir es nächste Mal sehen. Wir stehen ja jetzt verhältnismäßig nieder bei Bitcoin um die,
wenn man 75.000 sind wir gerade.
75.000 Euro, wohlgemerkt Euro, nicht Dollar. Könnte man ja jetzt da eingehen. Was glaubst du, wenn wir das nächste Mal im Podcast sitzen? Höher oder nicht?
Wenn wir zwei wieder da sitzen, das heißt, das kann ein paar Wochen dauern wahrscheinlich.
Das ist halt jetzt auch die Challenge, wann wird das sein? Desto länger wir in die Zukunft schauen, desto höher ist vielleicht die Chance,
dass es wieder. Also ich glaube, dass wir die 100.000 wieder sehen in den nächsten 3 Monaten.
Ja, es ist eine interessante Prognose. Wenn wir uns sehen, sage ich jetzt wirklich, ist es höher als heute. Allerdings, ob es 100.000 sind, puh, da hast du dich weit rausgehen. Ja, also, aber du hast auch 3 Monate gesagt, ich gehe davon aus, wir werden uns früher sehen, wieder im Podcast, also in den kommenden 3 Monaten, aber tendenziell ja, würde ich jetzt auch eher sagen, höher.
Also wenn dieser Zyklus, der so immer propagiert wird bei den ganzen Kryptomaxis und bei den ganzen, die sich da anscheinend wirklich auskennen, ist es jetzt gerade wieder dieser Rücksetzer, das letzte Mal unter 100.000 auf die Art und dann geht es wieder rauf. Also ich bin gespannt, keine Ahnung. Aber das ist genau das, keiner hat eine Glaskugel. Wir können auch nur uns so weit strecken wie die Decke und mehr geht auch nicht. Und von dem her, wir werden sehen, ne, wo es hinführt. Also ich glaube auch, dass er nicht niedriger steht beim nächsten Mal. Vielleicht steht er aber dann bei 30.000. Wir werden sehen. Wir haben auch keine Glaskugel.
Wir werden es mal kurz beim nächsten Mal, wenn wir das ganz kurz aufgreifen.
Genau, absolut.
Die zuhören möchten ja dann natürlich auch die Auflösung.
Dann gehen wir mal wieder weiter von Bitcoin, weit weg von Bitcoin und gehen wir zurück nach Österreich, nämlich zum Thema Bira Mobility. Letzte Woche haben wir nämlich der Matthias und ich schon drüber gesprochen, dass Bira Mobility jetzt wirklich umbenannt wird. Da haben wir noch kurz drüber geredet. Jetzt heißt es Bajaj Mobility, also Indisch. Und das ist ja, also Bira Mobility war ja die Mutter sozusagen von KTM, also der Bira Mobility Group, die war ja die Mutter von KTM, GasGas, Husqvarna und von den ganzen Motorradlmarken und dem KTM X-Bau und so weiter. Und die ist ja aufgrund der Insolvenz oder Fast-Insolvenz zu großen Teilen, also fast 75% jetzt von der Bajaj Mobility übernommen worden, also Bajaj Auto übernommen worden. Jetzt wird es dann umbenannt zu Bajaj Mobility. Und da ändert sich jetzt einiges, weil es ändern sich jetzt Aufsichtsräte von 4 auf 6. Und natürlich werden jetzt einige indische Aufsichtsräte, die schon jahrelang bei Bajaj Auto waren, also in Indien, die werden jetzt da reingesetzt. Und das ist cool, ich habe mir die Webseite angeschaut jetzt von Bajaj Auto. Und mit Auto, das ist nicht viel zum Tun. Die haben hauptsächlich Motorräder. Aber was sie haben, diese Dreiradler da, weißt du, was, diese Dreiräder, Mopeds und Autos, die man so in Indien immer kennt in den ganzen Videos, das macht unter anderem Bajaj.
Was bei uns keiner gefühlt kauft, weil so denkst, entweder du fährst gescheit Motorrad oder gar nicht.
Genau, und das ist echt lustig. Und was noch passiert, der Bajaj Sitz, also Bajaj Mobility jetzt, der wandert von Wels nach Mattinghofen, da wo auch KTM den Hauptsitz hat. Und ich habe mir jetzt einmal angeschaut, wie ist denn der Unterschied eigentlich zwischen Bajaj Auto in Indien, also von der Größe her, und der Bira Mobility von letzten Jahr. Und die Bajaj Auto hat 5 Milliarden Umsatz gemacht, 2024 sogar 710 Millionen Gewinn, also in Euro. Ich habe da schon umgerechnet von den indischen Rupien in Euro, die haben fast 1 Milliarde Gewinn gemacht, und die Bira hat 2 Milliarden Umsatz gemacht und fast 1 Milliarde Verlust. Ne? Also das haben sie fast ausgeglichen. Also grundsätzlich ist Bajaj richtig gut gelaufen die letzten Jahre. Mal den Kurs und so angeschaut oder generell das Unternehmen, die sind richtig gewachsen. Also möglicherweise könnte das aus Sicht von Bira, aus Sicht von KTM wirklich ein guter strategischer Schachzug sein. Frage ist halt, wo geht's hin? Geht's mehr nach Indien? Ich hab auch gehört und gelesen, dass die jetzt natürlich das Ganze automatisieren mehr wollen, mehr Kosten einsparen, weil die sind in Indien, sind die nicht umsonst so profitabel. Die werden gut verkaufen. Auf der anderen Seite, wir wissen, also Arbeitsschutz in Indien wird nicht so hochgeschrieben wie in Österreich, ne? Genauso wie Mindestlohn und so Geschichten. Von dem her werden sie sich in Österreich auf jeden Fall einiges schwerer tun. Aber ich glaube trotzdem, dass die strategisch gesehen sicher ja sinnhaft in Österreich wachsen können, wenn sie halt einige Sachen auslagern. Und das hat ja KTM auch schon vorher vieles in Indien produziert, aber jetzt wird es vielleicht noch mehr runterwandern. Oder was meinst du, Markus?
Ja, in erster Linie muss man ja damals sagen, man kann echt froh sein, dass es sie noch gibt, KTM. Das war wirklich auf Messerschneide. Das war ein langes Hin und Her. Mal auf, mal ab. Jetzt nicht nur beim Aktienkurs, sondern wirklich ums Unternehmen bezogen. Die wurden dann echt unterstützt mit einem 3-stelligen Millionenbetrag und was weiß ich, damit die echt überleben können. Das sehe ich einmal sehr positiv, und auch welchen Partner sie da haben. Du hast jetzt eh auch viel drüber gesagt, die haben eine gewisse Macht auch, haben auch die Power, aber was ich ein bisschen skeptisch sehe, ist natürlich, wo bewegen wir uns dann hin in der Zukunft, wenn man es jetzt auf Österreich wieder bezieht. Und da geht die Tendenz ja auch in eine ganz klare Richtung. Du hast das ja schon angesprochen, auch mit dem Aufsichtsrat etc. Also wie viel da wirklich noch an der österreichischen Fahne am Ende überbleibt, ist mehr als fraglich. Ob Mattinghofen dann überhaupt noch als Standort irgendwann einmal relevant ist, ist sehr fraglich. Wir haben gesagt, du hast es jetzt auch gut gesagt, ich meine, allein die Produktion etc. ist doch alles um einiges günstiger in Indien. Arbeitsbedingungen hin oder her dort, das wird denen ziemlich wurscht sein, so blöd es halt auch ist. Du hast einfach ein anderes Lohngefüge in Österreich, logischerweise. Das wird dann interessant. Es wird dann auch interessant, auf welche Qualität dann KTM auch bleibt. Ne? KTM hat ja auch, unabhängig jetzt davon, dass sie fast insolvent waren, eine hervorragende Reputation mittlerweile auch in der Welt aufgebaut. Sie waren sehr stark im Sport beim Motorrad vertreten, also MotoGP, so dass man es einfällt, waren die echt stark, haben auch schon noch, glaube ich, mal Rennen gewonnen. Haben sich da sehr, sehr gut entwickelt, auch wenn das natürlich auch ein sehr, sehr teurer Spaß ist, wenn man das einmal so sagen darf. Und ja, es wird sich zeigen, aber die Tendenz, ich sehe das sehr rational, wird in der Zukunft natürlich verstärkt in Indien sein oder wird sich halt noch mehr nach Indien verschieben. Ja, das ist halt sehr spannend, und aus Aktiensicht heraus war das natürlich für mich in den letzten Wochen, Monaten nie interessant, weil es da einfach viel zu viele Fragezeichen gab, und das war ehrlicherweise, das ging dann schon Richtung Zockerei. Man kann sich ja den Aktienkurs zu Gemüte führen, da wird man relativ schnell feststellen, dass man da gute Nerven braucht hat, wenn man da drinnen war, mit allen Hochs und Tiefs. Und ich streiche die Tiefs hervor, weil die waren eindeutig in der Überzahl, logischerweise, wenn ein Unternehmen kurz vor der Insolvenz steht. Ja, sehr gefährlich. Aber ich hoffe und bin auch zuversichtlich, dass sich das jetzt einmal stabilisieren wird. Wo der weitere Weg hingeht, das wird ganz klar die Zukunft zeigen. Ich selber kann zu KTM sonst auch nicht sonderlich mehr viel sagen. Ich bin kein leidenschaftlicher Motorradfahrer, auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen damit jetzt schocke.
Und beim Radl fährst du auch Rennrad, also auch kein Mountainbike, ne?
Ja, da fahre ich Rennrad. Da ist KTM jetzt auch nicht auf meiner Wellenlänge, würde ich jetzt mal sagen. Dementsprechend, ja, ich habe das ein bisschen von der Seitenlinie natürlich beobachtet. Alles, was du, wenn du dich mit Wirtschaft, Finanzen auseinandersetzt, kommst du natürlich in diesem Jahr bei KTM nicht vorbei und zeigt einfach, dass es ein schwieriger Weg war. Jetzt, glaube ich, scheint es überstanden zu sein und tendenziell wird es in die richtige Richtung gehen. Aber wie gesagt, Österreich wird dann keine große Rolle mehr spielen.
Ich habe KTM immer so ein bisschen als Red Bull der Technik oder des Motorrads empfunden, weil es irgendwie so das hat einfach diesen Flowable gehabt, aber leider ist es halt ziemlich runtergewirtschaftet worden, beziehungsweise, ja, weiß nicht, was da alles so passiert ist, wenn man so die News anschaut, waren ja da einige Sachen, was man hätte wahrscheinlich besser machen können aus Sicht des Managements. Aber ja, ist jetzt so, jetzt sind die Inder am Zug und schauen wir, wo sie den Zug hinlenken. Und dann werden wir sehen, was dann am Ende des Tages rauskommt. Ich glaube trotzdem, dass die KTM-Marke an sich, so wie du sagst, schon eine gute Reputation hat und sicher auch existieren wird, also oder weiterhin existieren wird, weil die Marke an sich ist ja grundsätzlich stark. Ja, Markus, Mannerschnitten, magst du das? Ich liebe das.
Ja, also sehr gerne tatsächlich. Wer uns ein Geschenk machen will, immer gerne Mannerschnitten.
So durch die Blume. Falls irgendwie einmal eine Fangeschenke schicken will, gell, dann Mannerschnitten. Weil Manner mag man eben. Wenn man als die Jüngsten...
Aber eine Frage habe ich da schon noch dazu. Kennst du diese Manner-Zitronen?
Hast du die schon mal gegessen? Das ist, glaube ich, nichts für mich.
Ja, ich habe die einmal probiert. Also sehr, sehr interessanter Geschmack, wenn man jetzt die klassischen Mannerschnitten kennt. Muss ich sagen, bin ich zwiegespalten, aber es gibt die auch zum Beispiel.
Das ja, es gibt ganz viele Sachen von Manner.
Gefühl kennt nur jeder die Schnitten.
Ja, genau, diese napolitanischen Schnitten oder irgendwie so heißen die, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich meiner Schwester immer Manner-Coolies mitbringen, diese rosa-roten mit dem Manner-Schriftzug drauf. Da fahre ich meistens in den ersten rein oder am Hauptbahnhof, damit ich ihnen seine depperten Coolies bringen kann. Weil die schreiben am besten, sagt sie immer, weil ich ja komplette. Ja, wurscht. Alle mögen Manner, wenn man den News glaubt, den neuesten, nicht alle, weil zwei Vorstände jetzt gehen von Manner. Einer freiwillig und einer in Depression. Also sehr interessant. Und nachdem Manner ja eigentlich 5 Vorstände gehabt hat und jetzt auf 3 reduziert, wird nichts nachbesetzt. Also wie gesagt, wir mögen Manner. Wenn man sich jetzt den Kurs von Manner anschaut, ist das eher Liebhaberei, weil seit Jahresanfang 0%. Also der Kurs war bei 103 Euro am 1.1. oder halt in der ersten Woche von Jänner und heute steht dann immer bei 103. Und bei solchen Mini-Aktien muss man halt immer vorsichtig sein, weil das glaubt man gar nicht, aber in der Theorie und könnte sogar tatsächlich sein, dass man gar keine Käufer findet. Wenn man jetzt wirklich Aktien kauft von Manner, dann kann es sein, dass man gar keine Abnehmer findet, weil ich mir angeschaut, in den letzten 30 Tagen pro Tag wurden nur 26 Aktien von Manner gehandelt. Das heißt, pro Tag 26 Stück, das ist ein Gegenwert von knapp 3.000 Euro, nicht einmal. Ne? Wenn man jetzt ist zwar eine andere Branche, aber wenn man die OMV anschaut, werden täglich durchschnittlich 300.000 Aktien gehandelt. Also 26 zu 300.000, das ist halt schon schon krass. Ne? Also das darfst du nicht vergessen. Gell? Wenn du so eine Liebhaberaktie hast, dann ist es eher so ein Liebhaber, weil du vielleicht hingehst und ein paar Mannerschnitten kriegst bei der Hauptversammlung oder was immer.
Ja, aber 0% Year-to-Date-Performance, was sagt uns das? Wir haben eindeutig zu wenig Mannerschnitten dieses Jahr gegessen. Das ist meine Quintessenz.
Oder haben wir die überall noch geschenkt gekriegt vielleicht, weißt du, dass wir es gar nicht gekauft haben?
Ja, schaut so
aus. Die Coolies, die noch Kärnten fahren, die machen anscheinend den Brot nicht fett, ne?
Es scheint so. Aber ich meine, du hast den wesentlichsten Punkt aus meiner Sicht ja schon angesprochen. Ich meine, die Liquidität ist nicht gut. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Mit der OMV zu vergleichen ist natürlich hart für jetzt für Männer, das ist nicht nur nicht dieselbe Branche.
Aber ich habe auch Mondelez angeschaut, da sind wir bei 40.000,
ja, Fuß, ja, noch 50.000.
Schlimmer. Aber die verkaufen auch diese Ketten.
Ja, schon, aber das ist halt ein richtig großer Player. Also bei Manna, wobei man muss auch dazu sagen, Manna ist einfach ein sehr, sehr traditionelles österreichisches Unternehmen. Allein, wenn ich an diese Packung denke, dieses Rosa, das sticht so dermaßen raus, dann hast du ja, glaube ich, auch den Stephansdom noch im Cover, also von der Manna-Schnitte. Mehr Österreich geht ja bald gar nicht mehr. Und ich meine, ich habe ja schon kurz gesagt, ich war ja in New York und ich meine, du kannst diese Manna-Schnitten tatsächlich gefühlt auf der ganzen Welt kaufen. Es ist jetzt nicht so... wie sie jetzt auch gar nicht schlecht reden, sondern ich finde es einfach so bemerkenswert, was die für ein Exportschlager sind. Also da gehst du in den Supermarkt in New York, die findest du. Nicht unrealistisch, dass du dort Mannerschnitten im Regal findest. Sehr bemerkenswert, sehr, sehr bemerkenswert und wird anscheinend auch von Touristen oder von Leuten aus anderen Ländern gerne gegessen. Aktientechnisch ist es natürlich für mich jetzt gar nichts, ehrlicherweise, weil ich halt sage, also bei der Liquidität, das ist... Es ist nichts. Kann ich dazu nicht sagen. Macht wenig Sinn. Für mich gibt es ein bestimmtes Unternehmen, da konsumiere ich sogar lieber, als dass ich eine Aktie davon kaufe. Und das ist für mich eigentlich ein Paradebeispiel. Ich esse sehr, sehr gerne Mannerschnitten. Persönlich würde aber nie auf die Idee kommen, mir eine Aktie von Manna zu kaufen. Vielleicht mal, ja, diese eine Aktie, aber dazu bin ich nur...
Diese eine symbolische Aktie, wenn du auf die Hauptversammlung gehen kannst und Manna-Schnitten kriegst du auf die Art.
Ja, so ungefähr, ja. Nein, aber ich bin da bin ich schon auch raus, muss ich sagen. Ja. Obwohl ich die Geschichte, die Tradition und auch den Geschmack dieses Kulturgutes, dieses Exportschlagers sehr schätze.
Und lustigerweise, wenn der Wind gut steht, dann riecht man im 15. oder in einer gewissen Bezirke riecht man dann dieses nussige Aroma von Manna, wenn es runterzieht, von der Fabrik, vom 16. Bezirk eben, das ist ja da in Nähe Wattgasse. Und das ist, also das ist schon gut, aber naja.
Ja, das ist diese pure Tradition, allein, dass die mitten in Wien produzieren noch und so. Also das ist ein bisschen wie Otterkringer auf der Otterkringer Straße, das steht mitten in der Stadt gefühlt jetzt, die Brauerei, das sind einfach so Traditionsunternehmen, wo ich es sehr, sehr bedauern würde, wenn wir da in eine Richtung gehen, wo es vielleicht in der Zukunft gar nicht mehr gibt. Also das wäre, würde ich sehr, 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 sehr schade
finden. Wobei ich auch glaube, dass die Marke an sich ja relativ groß ist und ich glaube, dass da schon der ein oder andere große Player, wie jetzt Mondelez oder sowas, sich so eine Marke sicher schnappen würde, wenn es zum Verkauf stehen würde. Ne? Also reine Spekulation, aber glaube ich schon.
Glaube ich ehrlich gesagt auch, wenn es hart auf hart kommt. Ich meine, da kaufst du dir eine super, super...
So, du sagst weltweit.
Traditionelle, weltweite Marke ein. Also wie gesagt, das ist ein bisschen wie die Mozartkugel, keine Ahnung. Das sind so Dinge, das kennt man einfach. Ja.
Kennt man. Was man auch noch kennt, ist die Porre, weil man es überall sieht. Und das Spannende daran, das ist jetzt der österreichische Aktienblock. Also jetzt sind wir schon so weit heute. Trotz Baustellenflauten, obwohl man das eigentlich so nicht mitbekommt, ist er wirklich gewinnstark, weil es gibt nämlich eine neue News von der POR. Die haben nämlich Q3, also den ersten drei Quartalen, ein starkes Gewinnplus, nämlich von 60 Millionen auf 70 Millionen plus 15% innerhalb von den drei Quartalen, also richtig gut. Da rennt's aktuell richtig gut, muss man sagen. Ergebnisse Aktie plus 21%, das heißt pro Aktie Gewinn 1,43 Euro, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, sie schütten, haben heuer, glaube ich, 0,90 ausgeschüttet pro Aktie, also sind sie sogar also profitabel von den Aktien her und haben nicht mehr ausgeschüttet, wie sie verdient haben. Der Umsatz auch ganz stabil bei 4,6 Milliarden, year to date. Also das heißt, sie gehen schon in die richtige Richtung. Letztes Jahr 2024 haben sie gesamt 6,2 Milliarden gehabt. Das dritte Quartal ist mit September abgeschlossen. Das heißt, rein rechnerisch sind sie auf einem guten Pfad und könnten die 6 Milliarden wieder knacken. Geplant sind sowieso 6,2 bis 6,4 Milliarden von der POR, also was die Prognosen sind von dem Management aus. Was gut ist einmal, dass große Projekte in Polen, Rumänien, da sind nämlich viele Zugprojekte, dann genauso die Großbaustellen in Deutschland, aber auch in Österreich, das Sanierungsgeschäft und so weiter, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es ist auch wirklich gut und lange vor schon planbar. Und so wie gesagt, die Polen, Rumänien oder sonstige Projekte, größere, die sind teilweise in einer Planungsphase und sind noch gar nicht so weit abgeschlossen, dass du die schon in die Bilanz mit aufnehmen kannst oder halt in die Verrechnung. Somit ist das eher noch in die Zukunft, kann man schon davon ausgehen, weil die Projekte ja schon grundsätzlich fix sind, dass sie da gewisse Umsätze bringen werden. Und was auch ganz wichtig ist, die POR ist seit September im ATX, das heißt offiziell eines der Top 20 börsennotierten Unternehmen an der Wiener Börse. Das ist echt eine super Sache, weil das waren es, glaube ich, vorher noch nicht oft, wenn sie überhaupt schon waren. Die Aufträge explodieren auch von 4,8 Milliarden auf 6,5 Milliarden, also fast 30% an Wachstum. Und da ist auch der wahrscheinlich aufgrund dieser Infrastrukturinvestitionen, was Deutschland einen Raum gestellt hat. Ich glaube, die wollen ja 500 Milliarden in Infrastruktur in den nächsten 10 Jahre oder sowas investieren. Und die POR natürlich im Gleisbau in dem Bereich ganz stark, in Hochtiefbau natürlich ganz stark. Der Auftragsbestand auch auf ein Rekordniveau, fast 10 Milliarden. Das bedeutet eben, wie schon vorher gesagt, dass viele Projekte, was in den kommenden Jahren eigentlich erst fertiggestellt werden, dass die schon sozusagen in den Auftragsbeständen drin ist. Das heißt, man kann schon in Zukunft schauen, ist zwar noch kein Umsatz, aber es ist Voraussicht, dass man diese 10 Milliarden in den nächsten Jahren relativ easy dann zusammenbringt, ohne neue Projekte, was noch gar nicht so geplant sind. Was zum Beispiel auch gerade aktuell ganz gut ist beim Hochbau, ist der Nordbahnhof in Wien, der wird gerade wieder umgebaut. Dann mehrere Wohnbauprojekte in Deutschland, also die sind auf jeden Fall fest unterwegs. Wie gesagt, man sieht ja überall POR, also Markus, du siehst wahrscheinlich überall. Wie ist denn bei dir da eigentlich? Im Dritten wird ja auch gerade umgebaut, der Bahnhof, glaube ich, oder irgendwas wird umgebaut, ist da auch POR, hast du schon was gesehen?
Ja, natürlich. Also die POR ist allgegenwärtig, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, der Wirtschaft geht schlecht, POR geht's gut, finde ich sehr interessant. Es wird aber tatsächlich sehr viel saniert oder gebaut oder umgebaut zumindest. Und ja, überall, wo es ein bisschen größer wird, hast du das Gefühl, ist die POR dabei. Sehr aktiv. Jetzt aber habe ich das Gefühl, das wird nicht nur in Wien so sein, sondern generell. Und wenn du dich da umschaust, hast du das Gefühl, das geht in die richtige Richtung. Schaust deinen Aktienkurs an, geht es auch in die richtige Richtung. Also das sind ja einer der Gewinner dieses Jahr auf jeden Fall oder auch letztes Jahr schon. Und ich habe das Gefühl, wenn die jetzt da dann noch irgendwie eine Einigung gibt, auch da vielleicht im Ukraine-Krieg, dann wird es halt richtig interessant, inwiefern da die POR auch profitieren kann. Ich glaube, die wird da auch mit profitieren. Das heißt, die Zeichen stehen gut, obwohl ich das immer sehr interessant finde, weil der Wirtschaft eigentlich, wenn man sich überlegt, die Zinsen sind noch immer relativ hoch, jetzt im Vergleich zur Nullzinsphase. Und gerade erst letztens wieder gelesen, Wien wird zu wenig gebaut, hin oder her. Aber die POR ist halt jetzt nicht unbedingt so abhängig von, ich baue jetzt da irgendwie Wohnungen oder so, sondern da geht es viel in Infrastrukturprojekte auch rein. Auch in sehr große Infrastrukturprojekte, also da kommen gerade auch Institutionen, Staaten, wie auch immer, auf einen zu, wo das große Geld auch liegt. Ja. Und ich glaube, neben der POR ist einfach nur noch die Strabag. Die zwei geben sich halt die Hand quasi wahrscheinlich bei jeder Baustelle gefühlt und werden das, und sind zuverlässige Partner. Und das ist auch wahrscheinlich bei der ÖBB jetzt so, ja. Und ich, wenn irgendwer dabei ist von der ÖBB oder POR, ich sag's es ist, dann macht's das schnell. Ich habe keinen Nerv für das.
Es gibt fast, die Board hat fast 21.000 Mitarbeiter, also da geht schon was weiter, wenn es Gas gibt. Und die Market Cap ist ja aktuell nur bei 1,2 Milliarden ungefähr. Also die sind vor kurzem erst über die Milliardengrenze gekommen, jetzt sind es schon bei fast 1,2. Was natürlich ganz spannend ist, ist das Thema Total Return auf 5 Jahre. Das heißt, so viel hat man wirklich verdient mit der Aktie in den letzten 5 Jahren. Das waren 156%, also das ist schon eine Ansage. Das sind wir eher schon fast im Wachstumsbereich, kannst du sagen, von Wachstumsaktien in den letzten 5 Jahren. Also richtig gut. Wie gesagt, die Umsatzprognose für 2025 ist ungefähr wie letztes Jahr, so 6,2, 6,4 Milliarden werden erwartet. Die Marge ist aktuell bei 2,6%. Sie wollen aber auf 4% rauf bis 2030. Das heißt, sie werden noch mehr Cash machen oder noch mehr Gewinn machen. Oder ist ja das Ziel. Also eine interessante Aktie, interessantes Unternehmen und ein Fun Fact, und das finde ich ganz spannend, weil ich versuche immer etwas rauszufinden, was man vielleicht so nicht kennt. Die POR hat eine Spezialkompetenz bei Bombensuchen. Weil bei vielen innerstädtischen Bauprojekten ist es ja so, dass sie immer mal wieder Bomben finden, ne? Oder irgendwelche Blindgänger von Zweiten Weltkrieg noch und so weiter. und die POR übernimmt das Aufspüren und das Entschärfen von alten Kriegsrelikten. Natürlich wahrscheinlich mit Militär etc. in Unterstützung oder Zusammenarbeit, aber die haben auch eigene Spezialteams, die das finden und dann beim Entschärfen helfen. Also das ist ja schon ein Wahnsinn, dass die POR, ein Baukonzern, bei der Bombensuche hilft und das dann entschärft oder unterstützt. Das ist ein Wahnsinn, weil also ich möchte nicht unbedingt, und die werden ja sehr oft auf solche Sachen stoßen, ne? Man liest ja immer mal wieder was, wenn da mal der ganze, was sind 5 Kilometer was abgesperrt ist, weil irgendwo eine Bombe gefunden ist. Bei uns eher nicht so oft, aber in Deutschland sieht man das immer mal wieder. Und das ist ein lustiger Fakt zum POR-Block, sage ich mal.
Ja, und das, dadurch, dass die halt so aktiv sind, wird, ist das halt auch eine Tatsache, die über die Jahre einfach dazugehört zu POR, dass man sowas findet. Und dementsprechend werden sie sich dann irgendwann mal gedacht haben, naja, wie können wir da jetzt auch irgendwie mitwirken oder unterstützen oder eben auch Geld verdienen wahrscheinlich, dass man da, ja, weil im Endeffekt, jetzt stelle ich mir das als Laie so vor, der Vater Bagger gegen irgendwas dagegen, dann stellen sie fest, das ist eine Bombe und wenn du da irgendwie gar nichts machen kannst, dann stehst du als Bohr da, kannst nichts mehr arbeiten und verlierst nur Geld eigentlich. So, und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, in der Zeit, wo wir das entschärfen müssen oder wie auch immer oder abtransportieren, da bringen wir auch noch einen Mehrwert ein. Ja, es ist jetzt ganz einfach gesagt, aber so stelle ich mir das halt vor. Ja. Ich weiß nicht, macht das die Strabag auch? Hast du eine Ahnung?
Das weiß ich gar nicht.
Oder ist das so ein paar Merkmale?
Möglicherweise ist es ein paar Merkmale. Ich habe jetzt nichts gefunden dazu. Also keine Ahnung, aber auf jeden Fall spannend.
Ja, lustiger Funfact. Ich habe immer das Gefühl, bei manchen Unternehmen, die haben so Side-Hustles. Ja. Du denkst, das gibt's gar nicht. Ja.
Das ist echt der Wahnsinn. In dem Fall noch kurz dazu zu sagen, ich habe die POR selbst da im Depot, also aufgrund, aus Transparenzgründen sage ich das auch noch dazu, sagen wir eh immer dazu. Du, glaube ich nicht, oder?
Ich hätte es fast gekauft.
Bei uns im Event wahrscheinlich, ne, mit der POR, kurz danach. Da hätte man sie nämlich kaufen sollen, weil da waren sie gerade gleich bei 15 Euro oder sowas. Jetzt aktuell stehen es bei, warte, schau schon, POR-Aktie.
Bei 30.
Ja, ungefähr, gell? So irgendwas, ja.
Ja. Ich wollte sie tatsächlich jetzt, ich meine.
Ja, 30 tatsächlich.
Ich sag mal so, ich hab sie am Schirm, hab's derzeit aber nicht im Depot.
Ja, so ist es, gell? Deswegen, ganz wichtig, Einzelaktien kaufen, das ist oft nicht unbedingt das Beste. Und wenn, man kann halt heute keine Glaskugel, ne?
Werbung. Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen. Von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at.
Aber trotzdem sind Aktien seit über 200 Jahren die stärkste Asset-Klasse. Und das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt eine Studie von der Deutschen Bank. Also wirklich erstmalig so eine Studie. Ich glaube, es gibt keine andere aktuell, die so weit nach hinten schaut. Die haben mehrere Milliarden Datenpunkte über 200 Jahre ausgewertet und haben dann gegenübergestellt eben Aktien, Anleihen und so weiter und so fort. Und man sieht da über diese Laufzeit, über 200 Jahre, dass Aktien bzw. der Kapitalmarkt das einzige Asset ist, das wirklich Vermögen geschaffen hat. Und das ist echt wichtig zum Wissen, weil man kann ja heute so einfach schon starten. Und was meine ich mit Vermögen schaffen? Aktien haben über die letzten 200 Jahre 5,4% reale Rendite pro Jahr erwirtschaftet. 5,4% in 200 Jahren durchschnittlich. Staatsanleihen haben maximal 2,8% real pro Jahr geschafft, aber auch nur in verschiedenen Phasen. Die haben auch nicht über diese lange Performance, die haben zum Beispiel über 25 Jahre, über die letzten 25 Jahre haben sie nicht so gut performt, vorher haben sie besser performt. Gold hat über die 200 Jahre nur 0,4% real pro Jahr gemacht. Also das glaubt man gar nicht, wenn man sich die Goldkurse jetzt anschaut von heuer oder von letzten Jahr, dass Gold eigentlich über diese 200 Jahre so ein minimales, so minimale Rendite erwirtschaftet hat. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Und natürlich der Cash, also das Geld unterm Kopfpolster, war damals schon nicht gut, wenn man die Goldmünzen unterm Kopfpolster liegen hat lassen, weil der Cash hat fast minus 3% real pro Jahr gemacht. Das heißt, der Wertverlust ist real und über die letzten 200 Jahre kann man sich ausrechnen bei 2,8% pro Jahr. ist nichts mehr übergeblieben, ne? Also absolut nichts mehr vom Wert. Und das ist halt der Wahnsinn. Somit ist eigentlich auf 200 Jahren nichts anderes besser gewesen wie eben Aktien. Und der Vorteil ist, heute kann jeder mit partizipieren, so einfach wie möglich, wenn man sich halt einfach ein bisschen drum kümmert. Ist nichts Neues, Markus, oder doch? Ist es irgendwas, was dich jetzt ganz stark überrascht?
Ja, traurigerweise überrascht es mich ja gar nicht, sondern es ist ja einfach wieder nur eine Bestätigung des Ganzen, warum es uns gibt, warum wir das machen, warum Finanzbildung so wichtig ist, warum Vorsorge und Investieren so wichtig ist. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist einfach, finde es interessant, dass einfach so viele noch immer so skeptisch sind. Ich meine, das ist ja nicht aus den Haaren herbeigezogen, das sind halt Fakten. Und ich meine, 200 Jahre ist schon ein Brett, ne? 200 Jahre ist jetzt nicht so, dass du sagst, naja, kurzfristige Statistik, weiß nicht, das hält in der Zukunft. Ob es für die Zukunft hält, weiß eh keiner grundsätzlich, aber es ist eine Tendenz, sage ich immer. Und eine Tendenz ist schon mal ein guter Ansatz. Und wenn ich so eine lange Vergangenheit habe, ich meine, Leute, wer es dann noch nicht verstanden hat, dann tut es mir auch leid, aber ich weiß auch, warum so viele nicht verstehen, weil es einfach am Ende an der finanziellen Bildung liegt. Braucht es einfach mehr Aufklärung von Kindesalter an, von Schulen. Eine Generation muss da heranwachsen, die das versteht, die das lebt, von jungen Jahren bis hin zur Pension und auch dann die Nachkommen, weil wir wissen alle ganz genau, Erziehung ist alles und die Kinder leben sehr, sehr viel vor, was die Eltern vorgeben und am Ende widerspiegelt sich das auch bei den Finanzen. Und ja, ein Hoch auf Aktien, ne? 5,4% Realrendite in 200 Jahren pro Jahr ist echt stark. Und was mich am meisten natürlich schockiert, neben den anderen Sachen, die halt ein bisschen schlechter performen, meistens ein paar Dinge, so wie Gold, ist ein bisschen überraschend, finde ich, dass so nieder ist, ist ja dann doch Realverlust, wenn man sich jetzt die Inflation in der Regel wahrscheinlich im Schnitt anschauen wird. Aber am Ende ist es dieses Cash, was so viele, und das ist das Hauptproblem in Österreich, was so viele rumliegen haben. Und ich meine, 2,8% Realverlust pro Jahr ist halt unfassbar. Also das ist ja jetzt nicht, das ist wirklich von jenseits von Gut und Böse. Da kriegst du alle Zustände, wenn du weißt, was du eigentlich dagegen machen könntest, meiner Meinung nach. Aber ja, diese Skepsis und Ablehnung innerhalb Österreichs, innerhalb der Gesellschaft, ist aus meiner Sicht noch immer sehr, sehr verbreitet, gerade in verschiedensten Altersgruppierungen. Tendenz eher höher. Also gerade junge Leute, finde ich, geht's schon in die richtige Richtung. Aber es braucht noch viel, viel mehr Aufklärungsarbeit. Ich meine, so eine Statistik spricht für sich, aber wenn ich es dann nicht nach draußen trage, bringt es auch nichts. Und alle Leute, die uns da jetzt zuhören, ja, die werden wahrscheinlich d'accord mit mir gehen und werden sagen, naja, ja, ist jetzt interessant, auch spannend, aber ist jetzt nicht die Welt und nichts Neues. Also den Leuten, denen wir es jetzt im Podcast erzählen, die allermeisten wissen Bescheid und investieren in der Regel auch schon. Die Leute, die es wirklich erfahren müssten, normal müsste es das in die ZIP-1 klatschen und schön auflegen, aber ich glaube, selbst das bringt dir nichts, weil in 30 Sekunden kann ich den auch nicht umdrehen, sondern da braucht es einfach viel, viel mehr ein Backup und Hintergrundwissen und da sollte man eigentlich schon so früh wie möglich ansetzen. Ich meine, du wirst das sehr ähnlich sehen, Philipp.
Naja, vollkommen. Also, und das Argument mit Börse ist Casino, das hält einmal auf jeden Fall nicht mehr, wenn man 200 Jahre an Daten hat. Also da braucht sich keiner irgendwie jetzt eine Illusion machen, dass Börse nur Casino ist. Natürlich ist es, kann es beschissen sein, weil kurzfristige oder ein Minusjahr fühlt sich emotional schlimmer an als 30 Jahre mit Plus. Ist ja vollkommen klar. Du musst einmal die 30 Jahre durchhalten. Ne? Das ist ja das. Weil so wie wir es immer propagieren, langfristig, das ist das Einzige, was wirklich Sinn macht. Diesen Hebel von der Zeit, den kannst du so mitnehmen. Und wie gesagt, im ersten Jahr, in den ersten zwei, in den ersten drei Jahren ist die potenzielle oder die Chance um einiges höher. Ich glaube, es sind so um die 20-30%, wo du ein Minusjahr hast, weil es halt einfach so ist. Ne? Aber auf längere Zeit, 20-30 Jahre, da gleicht sich das aus und da ist die Chance, dass du ein Minus machst, wenn du natürlich drin bleibst und wenn du halt weiterhin investierst, quasi null ab 20 Jahren. Also das darf man nicht vergessen. Und das ist halt natürlich, in den Medien kommt das aber nicht so geil. 30 Jahre investieren, weil dann ist super, dann ist positiv. Da kommen Crashs, die erzeugen Schlagzeilen. Ah, Bitcoin wieder abgestürzt. Ah, Aktie XY, der Kapitalmarkt wieder abgeschmiert, Nasdaq abgeschmiert, weil das und das. Also eine langfristige Renditekurven, das kommt einfach nicht gut an in der Zeitung. Das interessiert keinen, weil es halt einfach so weit weg ist für viele. Und das ist halt das, auch das Problem, die Wahrnehmung ist wird doch viel zu verzerrt. Du hast die ZIP angesprochen. Wie arg ist es immer, wenn der Bitcoin wieder mal ein neues Hoch hat, dann kommen auf einmal die News, und wenn er ein neues Tief hat, dann kommt überall alles. Bam, 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 Vollgas. Ne? Also das ist halt leider das Problem. Und das hat der Matthias auch letztens schon gesagt, und der ist ja aktuell ein bisschen so im Studium auch bei der Psychologie des Investierens und so mit drinnen, dass Emotionen meistens genau das ist, was die Rendite zerstört. Weil wenn du emotional handelst, dann tust du einfach schwer, dass du vielleicht drin bleibst, wenn du vielleicht die Erfahrung nicht hast wie wir. Ne? Und dann kommt genau so ein Crash oder so ein kleiner Dip wie jetzt gerade, oder da im Februar, wo der Trump seine Zölle rausgehauen hat, und dann ist auf einmal 10-20% Minus, und dann steckst du aus, und vielleicht ist ein Wochen später, wo er wieder sagt, na, wollte er schmähen, ne? Auf einmal wieder 40% plus. Ne? Also das ist halt einfach das, Emotionen darfst du halt nicht so mitnehmen. Du musst halt, und da kommt jetzt das, was du auch wieder gesagt hast, das Thema Bildung, ganz wichtig, weil nur wenn ich weiß, welche Renditen möglich sind, oder auf was ich achten muss, und dass das ein langfristiges Game ist, nur dann kann ich mir auch genauso wie Crashs, machen mir da nichts aus, ne? Aber das ist halt einfach lang drin bleiben.
Ja, und die Streuung, die haben wir noch nicht angesprochen. Du musst halt streuen. Bei Einzelaktien hast du immer ein gewisses Restrisiko. Ich finde, mein Unternehmen ist auch ein Zyklus, ne? Gerade am Anfang ist es ein Growth-Wert, irgendwann ist es ein Value-Wert, und dann gibt es das irgendwann nicht mehr vielleicht. Darfst du alles nicht vergessen, in deiner Wahrnehmung oder das, was du halt machst, auch Bitcoin zum Beispiel. Ich meine, wir haben jetzt vorher geredet, wir sind jetzt bei Stand heute um die 75. Wir waren Stand vor gut ein paar Wochen, waren wir bei über 100.000. So, jetzt bist du der das erste Mal investiert. Jetzt kaufst du dir, nein, ich starte gleich mit Bitcoin. Überspring gleich einmal einen ETF oder Einzelaktien, ich gehe gleich mal auf Bitcoin. Und dann kauft er sich Mini-Anteile bei einem Kurs von über 100.000. Na, was glaubst du denn, ist der jetzt noch dabei oder nicht? Wie hoch ist die Chance? Entweder er ist ausgestiegen, todesfrustriert und sagt, na, es interessiert mich einfach nicht mehr. Oder er ist noch drinnen und sagt, ja, das kannst du eh vergessen, die Position, und schaut vielleicht auch gar nicht mehr rein. Und hat es auch aufgegeben. Und diese Personen dann wieder hinzubekommen zum, ich sage jetzt, seriösen Start. Bitcoin ist schon seriös, aber es macht halt aus meiner Sicht wenig Sinn, einer, der keine Erfahrung hat, mit Bitcoin zu starten. Dafür ist die Schwankung, die Volatilität, dafür ist es auch ein Asset, von meiner Meinung nach, einfach nicht geeignet. Aber ETFs und so weiter, wenn du da mal loslegst und du kassierst wirklich vom Trump-Zölle mit minus 10% oder so, ja, aber wenn du es verstanden hast, bei ETFs drin bleibst, stark diversifiziert bist, breit gestreut in die ganze Welt, schaut die Welt in ein paar Jahren vielleicht auch wieder anders aus, und das muss mal in Betracht ziehen und nicht immer auch so kurzfristig zu denken. Ja, und Timing der Marke ist auch ein Schaden.
Und man darf auch nicht vergessen, wir kaufen ja nicht unbedingt die Kurse, wir kaufen ja Investments, ne? Wir kaufen Produktivität, wir kaufen Innovation, Wachstum, weil das alles schwimmt ja mit. Das Thema KI und so weiter, das schwimmt ja alles mit. Wenn ich jetzt einen ETF kaufe, da kaufe ich ja nicht, weil, oder die steigen ja nicht die Börsen, weil sie nett sind, ne? Sondern weil die Wirtschaft wächst, weil die Unternehmen sich weiterentwickeln, weil neue Unternehmen entstehen. Und das ist das. Wir kaufen ja nicht einfach den Kurs oder hoffen auf irgendein Wunder, sondern wir kaufen ja Wertschöpfung unter Anführungszeichen. Ne? Und das ist das, was auch langfristig den Unterschied macht, weil so kannst du mit profitieren von der gesamten Welt, und das ist das Wichtige daran. Und wie gesagt, 200 Jahre ist schon eine gute Geschichte, weil so einen langen Zeitraum anzuschauen und zu sehen, dass eigentlich 200 Jahre das tendenziell nach oben gegangen ist, dann wird es unser oder meiner Ansicht nach auch nicht die nächsten 100 Jahre sich komplett ändern. Also, weil die Unternehmen wollen morgen auch noch leben, die wollen morgen auch noch da sein, und dann müssen sie alles dafür tun, damit sie das auch schaffen. Und ja, so machen sie es halt.
Ja, und wir entwickeln uns weiter. Das ist, glaube ich, genau, der Punkt. Wir bleiben ja auf der Welt nicht stehen, wir entwickeln uns weiter. Und neue Unternehmen entstehen. Es passiert was auf der Welt. Ne? Dementsprechend wird es auch da in die Richtung weitergehen.
Und was auch noch passiert, in Österreich aktuell Kündigungen und auch in den USA. Und da gibt es aber zwei extreme Unterschiede, weil in Österreich oder in Deutschland oder Österreich oder Deutschland ist eigentlich das beste Beispiel, da werden hauptsächlich gekündigt, weil wir zu teuer sind. Zum Beispiel die Firma Wolfsdorf Leder, 150 Jobs weg, weil sie Teile nach Mexiko auslagern. Voestalpine 340 Stellen weniger, weil US-Zölle und die Energiepreise und so weiter und so fort einfach belasten. Swarovski 400 Stellen bis 2026, weil hohe, schwache Nachfrage und hohe Kosten, also wieder das Kostenthema. AVL ist ein Hersteller von Technikhersteller, bis zu 350 Jobs in Gefahr. Starker Druck, weil die Autozulieferungen weniger werden, weil halt die Chinesen so auf den Markt drängen, weil sie halt günstiger produzieren. Das heißt, auch wieder das Thema Kosten. Drei, also der Anbieter für Handy oder für Handynetzwerk und so weiter, auch 90 Stellen, weil hohe Infrastrukturkosten, also auch wieder die Kosten des Thema in Europa. Also wir sehen da, das ist ein bisschen schwierig, auch in Deutschland. Bosch möchte in den nächsten Jahren 22.000 Jobs von knapp 70.000 streichen. Oder Lufthansa 4.000, das ist zwar von 100.000, aber trotzdem. Und sogar in der Schweiz wird es abgebaut. Novartis will auch 550 Jobs streichen, weil sie mehr automatisieren wollen. In Deutschland, Österreich ist es mehr in Richtung zu hohe Kosten. Wir können uns das nicht mehr gescheit leisten, damit das auch Sinn macht. Sogar in der Schweiz ist man schon wieder so weit, dass man sagt, wir streichen es, weil wir möchten mehr automatisieren. Wir wollen weniger Leute da haben. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, die Jobs kosten einen Haufen Geld. Aber in Österreich, Deutschland ist es meistens so, dass wir halt einfach wirklich schon teilweise strugglen, also viele Unternehmen. Und das ist halt eine schlechte Entwicklung, weil in den USA schaut es eigentlich anders aus. Markus, was ist das größte Problem bei uns da? Ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, aber was ist deine Sichtweise?
Ja, das größte Problem ist jetzt einmal, dass wir schon lange in einer Phase sind, die einfach wirtschaftlich schwach ist. Österreich ist da ganz, ganz vorn dabei, was jetzt die Wirtschaftszahlen angeht, im Negativnetz gemeint. Aber wenn du es auf ganz Europa runterbrichst, du hast jetzt auch Deutschland angesprochen oder die Schweiz zum Beispiel, am Ende vereint alle Länder das Gleiche. Und zwar, das ist diese sogenannte Wettbewerbsfähigkeit. Ich meine, aus meiner Sicht super logisch, dass jetzt Großkonzerne sagen, naja, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann diese Lohnkosten, diese Inflationslohnspirale quasi angetrieben haben, du hast eine hohe Inflation gehabt. Natürlich wollen die das ausgeglichen haben und haben die Löhne dementsprechend auch angehoben. Jetzt gehen wir dann in diese Richtung, wo es sagt, es macht fürs Unternehmen dann vielleicht auch keinen Sinn mehr. Ich lagere das aus in Schwellenländer, wie man es halt kennt, also immer wieder bei Indien zum Beispiel etc. Und produzieren dort weiter und streichen einfach in Europa tausende, zigtausende Jobs und bist da einfach in so einem Negativkreislauf und da kommst du halt super, super schwer eigentlich wieder raus. Und ich glaube, da ist eben der Lohn der Haupttreiber, weil es heißt ja nicht, dass ich jetzt da schlechte Arbeitskräfte hätte oder so, ganz im Gegenteil. Also wenn du das in Österreich oder in Europa produzierst, hast meistens eine andere Qualität noch, als wenn ich es jetzt in Schwellenländern produzieren lasse, billig. Aber am Ende geht's da einfach nur um, gar nicht einmal um jetzt Gewinne gleichzeitig, sondern viele Unternehmen kämpfen einfach auch selber schon ums Überleben. Da sind wir schon weit weg von dem Thema, wir möchten nur Gewinne maximieren oder so, was man dann immer wieder glaubt oder so. Aber da kämpfen wirklich, wirklich viele große Player mittlerweile auch darum, dass sie überhaupt noch da am Markt bleiben, weil die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Das ist ja nicht nur so, dass die das jetzt auslagern, sondern es gibt viele Unternehmen auf der ganzen Welt, die halt in Konkurrenz auch stehen mit europäischen Konzernen. Und gerade da merkst du es dann stark, dass die einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind und nicht mehr mithalten können. Und wenn da steht Made in Austria oder klassisch Made in Germany, wie man es kennt, dann steht das vielleicht für eine gewisse Qualität. Nichtsdestotrotz hat ja der Abnehmer, und das ist dann der Endkunde im Prinzip, und die Abnehmer sind ja eigentlich die westlichen Gesellschaften wie in Europa oder USA. Die strotzen jetzt aber auch alle nicht von Geld im privaten Haushalt gerade. Da schaut auch jeder auf seinen Euro oder auf seinen Dollar. Und am Ende wird er auch sagen, naja, dann probiere ich halt einmal das Billigprodukt aus Indien, China oder was auch immer. Also der Absatz ist halt auch schwach und diese Konjunkturflaute, die wird uns noch lang begleiten. Die Frage ist halt, welche Unternehmen werden das halt gut überstehen und überleben. Und ein Jobabbau ist natürlich nie schön, wenn man sich überlegt, hinter jeder einzelnen Person steht ja ein persönliches Schicksal und wir reden da jetzt mal ganz entspannt von zigtausenden Menschen. Die stehen ja wirklich im Hintergrund, auch Familien in der Regel etc., Verwandte, wie auch immer. Gibt es auch Leute, die haben ganzes Leben in dieser Firma gearbeitet, das muss man sich vorstellen. Es sind ja auch traditionsreiche Unternehmen und die werden von heute auf morgen vor die Tür gesetzt, weil sie es einfach nicht mehr bezahlen können. Und wenn du jetzt plus 50 bist, diese Diskussion hast du in Österreich auch gehört, dann find einmal wieder einen neuen Job. finde mal dort einen neuen Job, wo du deine Expertise hast. Vielleicht ist ja dein Konzern abgewandert, wo er Expertise war, weil sonst hast du keinen in Österreich, musst dich vielleicht umschulen lassen, was auch immer. Dann musst du von deinem Gehaltsniveau vielleicht auch wieder runtergehen, weil du hast ja dann nicht mehr die Qualifikation dafür. Und lauter so Themen, die dann viel weitreichender sind. Und da spielt sich halt dann auch oftmals sicher die ja, persönliche Schicksale einfach ab. Also wenn ich da jetzt so ganz tief reintauche. Und das ist schon sehr, wenn man jetzt gerade an die Politik auch wieder denkt, die haben halt der mal außen vor lassen, muss man ehrlicherweise sagen, es ist immer leicht gesagt, aber wir bewegen uns da aus meiner persönlichen Sicht tendenziell in eine ziemlich schlechte Richtung. Wir hinken in vielen Bereichen hinterher, das ist gar nicht auf Österreich bezogen, das ist auch auf ganz Europa bezogen. Und ich fühle mich als Europäer ein bisschen so, wenn ich weltwirtschaftlich denke, so ein bisschen mittlerweile so wie dieses dritte Rad am Wagen. Will nicht immer zu negativ sein, aber ich bin einfach zu realitätsnah gebaut, dass ich jetzt sage, ich kann es einfach nicht ignorieren, dass die USA war immer schon stark. Gut, jetzt kommt China, was aus meiner Sicht ist ja kein Schwellenland mehr, ist ja auch schon eine große Industrienation. Dann hast du Indien, sehr aufstrebend. Guter Russe, spielt gerade sein eigenes Spiel quasi, was auch sehr gefährlich, aber der hat jetzt nicht diese klassische Wirtschaft, sondern der hat eigentlich gerade die Kriegswirtschaft, aber das ist jetzt ein eigenes Thema. Aber einfach die großen Player, die machen sich das Gefühl untereinander aus. Dann kommt der Europäer und sagt, ja, ich möchte auch. Und Gefühl hast du, du hast nur noch das Gefühl, ja, du als Europäer, du nimmst das einfach ab. Du nimmst das Produkt ab und fertig. Und kümmere dich nicht drum. Ne? Also wir leben ja auch, habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast gesagt, wir leben ein bisschen vom Wohlstand aus der Vergangenheit. Ne? Uns geht es ja noch immer nicht schlecht in der Regel, wenn man das jetzt gesamt betrachtet sieht. Also wenn man sich mal seinen Horizont erweitert und in andere Länder fliegt, wird man auch immer sehr schnell feststellen, wie gut es einem eigentlich geht in Österreich. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass wir uns jetzt alle immer so weiter bewegen sollten und alles irgendwie den Lauf der Zeit gehen lassen sollten, weil sonst wird es irgendwann einmal ein Problem geben. Ich meine, jetzt habe ich lang ausgeholt und auch tief reingegangen, aber es ist halt so, man hat ja jetzt jedes Mal sprechen wir im Podcast über sowas in der Tendenz. Egal, jetzt hast du diesen Jobabbau wieder, ne? Philipp, also dauernd gibt es irgendwie Bad News, Österreich bezogen oder Europa bezogen und ja, und ich habe nicht einmal das Wort Trump in den Mund genommen, also ich muss sagen.
Ja, wirtschaftlich gibt es halt leider nicht allzu viel Positives zum Berichten in den meisten Fällen und weil du gesagt hast, wenn man sich eigentlich eher von den großen Unternehmen gerät, die sich das leisten können und Mitarbeiter rauszuschmeißen, kleine gehen in Insolvenz, ne? Also die, was gar nicht vielleicht die Möglichkeit haben. Und da habe ich mir jetzt nebenbei auch die Listen rausgesucht. Also heuer in Österreich sollen bis zu 7.000 Insolvenzen sein. Letztes Jahr waren wir bei 6.4, 6.5. Das heißt, das ist auch eine Tendenz steigend. 2023 war es noch weniger. Das ist jetzt alles diese seit Corona, kannst du eigentlich sagen, wo eben diese ganzen hohen Kosten auf uns zukommen sind, wo der Staat schön Geld verteilt hat. Das kommt jetzt alles nach, ne? Weil die Lohnkosten, die Stromkosten, die Energiekosten, das ist halt alles, was uns jetzt halt oder vielen Unternehmen jetzt das Knick bricht und am Ende des Tages sind die kleinen Unternehmen oder die Vielzahl Unternehmen sind einfach das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und so wie du sagst, uns geht es ja grundsätzlich noch gut, wenn man den über die weite Welt rausschaut. Ne? Und das ist halt das Problem. Und bei uns, wie schon angesprochen, Österreich, Deutschland, Schweiz etc. ist hauptsächlich die Gründe, sind eben die Energiepreise, die Lohnkosten, die Standortfaktoren, dass halt einfach die Konkurrenz aus China, aus Indien kommt. Und das Interessante daran ist, die Gründe von uns sind, dass wir eigentlich eher am absteigenden Ast sind. Die Gründe bei den USA, wo es die Jobs abbauen, sind eher das Thema KI und Automatisierung. Zum Beispiel Amazon, die wollen bis zu 30.000 Jobs von 1,5 Millionen, ist dann weit weniger wie teilweise bei uns, abschaffen, weil einfach die durch KI ersetzt werden oder eben durch Automatisierung. Macht auf der einen Seite auch wieder mehr Sinn. Microsoft will auch 6.000 Stellen streichen, haben wir vor kurzem erst gestrichen, weil sie halt auch das Thema KI und so weiter aufbauen. Das heißt, die optimieren, bei uns ist es eher, wir müssen es rausschmeißen, weil wir es einfach nicht mehr zahlen können. Und die Microsoft könnte sie zahlen, aber sie wollen es halt optimieren und bauen halt dadurch wieder neue Bereiche auf oder werden halt einfach noch besser und größer in dem gesamten Konstrukt. Ja, das ist halt so der Unterschied zwischen, sagen wir mal, Europa und Amerika, warum die verschiedenen Jobabbauten sozusagen eigentlich zustande kommen. Bei uns ist es hohe Kosten und dafür die Gründe, dass wir es nicht mehr gescheit zahlen können oder wollen. Und auf der anderen Seite, die USA, die eigentlich die Leute rausschmeißt, weil sie sagt, du, wir haben einen besseren Möglichkeit zu wachsen und müssen wir halt jetzt Jobs abbauen, weil wir es einfach mit KI, mit Automatisierung ersetzen und das einfach besser funktioniert, optimierter funktioniert. Und ja, aber es ist auf jeden Fall spannend, wie so der Unterschied ist zwischen Europa und USA. Und nicht umsonst wandert die Voestalpine zum Beispiel mit einem Standort noch in die USA, weil sie erstens die Zölle umgeht und weil sie dann dort direkt vor Ort produzieren kann, weil es dort aber wieder günstiger ist. Und das ist das, was leider die Großen können das machen, die Kleinen natürlich nicht. Und das ist auch das Problem, ne?
Du darfst ja auch nicht vergessen, am Ende ist es ja so, wenn du die zwei Bereiche jetzt gegenüberstellst, was wir gesagt haben, aus Österreich oder aus Europa wandern die Unternehmen ins Ausland ab oder werden generell verkauft ins Ausland. Der große Unterschied ist ja, in den USA, wie du gesagt hast, als KI als Treiber, da sehe ich das halt so, ja, die Leute müssen halt immer mehr eine höhere Qualifikation aufweisen quasi, um hier auf diesem Arbeitsmarkt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen zu überleben, aber zumindest einen Job zu finden. Und der große Knackpunkt ist aber, da bleibt ja die Wertschöpfung in den USA. Da ändert sich ja nichts dran, dass die USA davon profitiert, von dem ganzen Unternehmensthema jetzt, sage ich jetzt mal. Aber in Österreich ist es ja so, du ziehst ja die Wertschöpfung ab. Das heißt, du entziehst es ja dem Land. Du entziehst dem ja ganze Steuereinnahmen, du entziehst dem ja so viel. Also wenn ich jetzt auf Mattinghofen zurückgehe, wenn dort KTM weg ist, was mache ich mit dem Dorf? Das ist jetzt gar nicht böse, wenn jeder, der uns aus Mattinghofen zuhört. Aber das ist halt so relevant, diese Region dort. Oder wenn du die Voestalpine ansprichst, weißt du, was das für eine unfassbare Wertschöpfungskette ist für Linz? Was dort in der Umgebung, was das für einen Stellenwert hat, dieses Unternehmen? Und wenn das sukzessive jetzt abgezogen werden würde, hätte das eine riesen Auswirkung auf Österreich, auch für den Staat natürlich auf der Einnahmenseite. In den USA, ja, klar, gibt's dieses klassische, ich ersetze die Mitarbeiter in der Digitalisierung, so dass ich so rauskriege, aber das bleibt ja alles dort. Microsoft sagt ja deswegen nicht, naja, jetzt gehe ich aber nach Indien, jetzt mal blöd gesagt, oder sonstige irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ein Walmart oder ich weiß nicht, wie die alle heißen, sag mal irgendein Unternehmen, irgendein Stahlunternehmen, keine Ahnung, ich gehe jetzt nach China.
Boeing zum Beispiel, und Boeing hat Kriegsgerät zum Beispiel oder wie immer.
Ja,
oder Flugzeuge, so wurscht.
Genau, aber ich glaube, allein das ist das auch, was der Trump immer sagt, na weh, geht's ins Ausland produzieren, im Gegenteil, ich hole mir das jetzt alles quasi wieder ins Land rein. Ne? Ich meine, gibt es auch ein paar weirde Geschichten, so wie gesagt, ja, da kann ja das Apple-Handy eigentlich in der USA auch produzieren, so einfach ist das auch wieder nicht. Aber grundsätzlich, der Punkt ist einfach, da bleibt eine Wertschöpfung da, das Land profitiert davon, wir entziehen uns immer mehr, wir haben zwar diese Qualitätsunternehmen, aber wir verlagern anscheinend immer, um Kosten zu sparen, um auch zu überleben, was ich vorher gesagt habe, verlagern wir das Ganze. Am Ende verlieren wir alle. Die Leute verlieren ihren Job, die Region verliert ihr Zugpferd, da gibt es einfach nichts mehr, weil da profitiert ja auch der einfache Wirt, da profitiert ja alles davon, wenn die ganzen Leute von KTM in der Mittagspause zum Wirt daneben gehen. Wie soll denn der Wirt überleben, wenn die KTM dort zusperrt? Das ist ja unmöglich, der braucht ja dort gar nicht mehr aufsperren, weil da kommt ja halt keiner mehr vorbei sonst oder nicht in diesem Ausmaß, wie es halt sonst der Fall wäre. Und da, ich glaube, das ist so die Quintessenz. Ja, wir entziehen uns da immer mehr Lebensqualität und auch am Endeffekt, ja, Wohlstand.
Aber da muss man auch die Politik in dem Kontext mitnehmen, weil die einfach gerade gefühlt dagegen arbeitet, gegen die Unternehmen. Und so wie du sagst, in anderen Ländern bleiben die da oder kommen, siedeln sich an, weil sie halt Vorteile haben, was ja am Ende des Tages dann für alle positiv ist, für die gesamte Wertschöpfung. Und lustigerweise habe ich jetzt ein cooles Beispiel bei mir daheim in Kärnten. In Börtschach war eine große Bäckerei. Ich glaube, Wiener Reuter heißen die, bin mir sogar ganz sicher. Ich glaube, Wiener Reuter, die in Börtschach aufstocken hätten wollen oder sich vergrößern hätten wollen. Die Stadt Börtschach oder halt der Ort, die haben halt sich dagegen entschieden politisch und die haben einfach mal kurz gesagt, weißt du was, passt, dann gehen wir nach Moosburg, jetzt bauen sie dort eine komplett neue Zentrale mit Schulungsgebäude und allem drum und dran für Lehrlingsausbildung, also die verlagern den gesamten Sitz von einem Ort in den anderen, es bleibt zwar in Kärnten, aber von einem Ort in den anderen, weil sie einfach dort gesagt gekriegt haben, na, bei uns braucht es nicht wachsen so auf die Art, das wäre ja, der, so wie du sagst, der Wirt, der in Börtscheid daneben war, der wird jetzt vielleicht pleite gehen, weil da gehen die Leute nicht mehr hin, ne? Oder die Geschäfte, weil die Leute gehen ja dann trotzdem dort da einkaufen. Wenn sie geschnallt nach der Arbeit geschwind wegfahren oder heimfahren, dann gehen sie dort einkaufen. Also das sind schon mehrere tausend Mitarbeiter und das darfst du nicht vergessen. Und das ist halt echt der Wahnsinn. Das fängt ja schon auf kleiner Ebene an, sagen wir mal auf Bezirksebene, kannst du sagen, und dann auf Länderebene und auf Staatenebene. Und dann geht's von Europa auf einmal nach China oder irgendwo hin, weil es halt einfach die Voraussetzungen in China, in Indien einfach besser sind als aus Unternehmersicht. Aus menschlicher Sicht brauchen wir nicht reden. Das ist eine andere Geschichte. Aber am Ende des Tages muss man trotzdem Geld verdienen und wettbewerbsfähig sein. Und das ist genau das. Und du kannst nicht wettbewerbsfähig sein, wenn du weniger Leute hast, weil du vielleicht viel zu viel dafür ausgeben musst. Auf der anderen Seite sind da 100 und bei uns sind 10 so auf die Art. Das geht halt einfach nicht, ne? Auf lange Sicht.
Ja, und ich sage, du hast das eh gut beschrieben mit dem Beispiel. Wenn du halt nicht willst, dann steht halt der andere um die Ecke und sagt, passt, dann kommst du halt zu mir. Punkt.
Genau, dem sich gefreut, dass die jetzt sich ansiedeln. Also es wird jetzt ganz groß aufgezogen dort und coole Sache, ja. Wirklich interessant und damit wir jetzt nicht noch mehr überziehen, die Frage noch, weil die passt nämlich gut zu dem Thema, das Thema KI. Also aus der Community ist eine Frage gekommen, ob man jetzt noch in KI investieren soll oder kann und wenn ja, wie? Wie würdest du das beantworten, Markus?
Also das kann ich sehr simpel beantworten und zwar, ich meine, wenn ich jetzt breit gestreut in einen ETF investiere, habe ich ja oftmals schon ein Übergewicht von Amerika drin. So, wenn ich ein Übergewicht von Amerika drin habe, was habe ich dann für Aktien drinnen? Was sind sie, Philipp? Von was reden wir? Nvidia,
ja, genau.
Microsoft,
die Nvidia ist dieser
Alphabet, Amazon, Meta, so und so weiter, Magnificent Seven und wer es nicht alle kennt. Und was sagt uns das? Wenn ich dort investiere, dann investiere ich eh schon KI und das gar nicht einmal so knapp. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage. Wenn ich jetzt meine, ich muss meinen Sektor-KI-ETF holen, kann ich nicht empfehlen, weil ich habe es gerade beantwortet, warum es nicht empfehlenswert ist. Und Einzelaktien, diesen Boom immer mitmachen, erinnert euch an diese ganzen Hypes etc. Ich empfehle mal grundsätzlich gar nichts, aber das ist jetzt meine Ansage zu dem Thema. Im Prinzip, wer breit gestreut investiert, eh schon hohes USA-Quote drinnen hat, der hat halt auch die ganz Großen drinnen, deswegen ist die Quote auch so hoch. Und was machen die ganz Großen? Das sind jetzt, zu Stand heute, das sind die ganz großen KI-Player. So, somit du investierst groß in KI.
Und jetzt nicht nur die Nvidia oder Microsoft dieser Welt, sondern jedes Unternehmen muss mit KI wohl oder übel sich auseinandersetzen. Jeder Walmart, jeder McDonald's, jeder Autokonzern, alles, weil überall ist irgendwie KI schon drin, weil nicht umsonst sind die Sensoren bei den Autos, die teilweise mitlesen oder mitschauen oder andere sagen, also jedes Unternehmen muss, damit es existieren bleibt, sich mit KI wohl oder übel befassen. Und das heißt, du profitierst da immer mit, wenn du breit weltweit investierst. Punkt. Mehr ist da nicht zum Sorgen. Guter Abschluss, glaube ich, damit man auch gleich sehen kann, dass man mit KI, wenn man investiert, immer dabei ist. Und jetzt nicht nur mit KI, sondern man ist ja bei jeder neuen Technologie mit dabei. Weil die Unternehmen sind die, die das am ersten umsetzen müssen und auch mitmachen müssen. Und deswegen bist du eigentlich immer mit dabei. Und da geht es halt einfach darum, wenn du investierst, kannst du bei allem mit profitieren. Das ist eigentlich so diese Quintessenz.
Nicht nur KI, sondern warum haben wir jetzt diese Frage klassisch, weil wir uns halt irgendwie gefühlt in so einer KI-Bubble leicht befinden. Aber du investierst ja da nicht nur in KI, du investierst in Cloud, du investierst einfach in diese Digitalisierung, in die Technik. Du investierst in so viele verschiedene Sektoren prinzipiell. Das sind wir wieder bei dieser Streuungsthematik. Warum sollte ich dann einen eigenen KI-ETF heranziehen oder jetzt sagen, das ist diese KI-Aktie, die ist es und that's it. Ne? Warum sollte ich das machen? Macht ja keinen Sinn. Wie du gesagt hast, alle müssen irgendwie mit KI zurechtkommen, die Großen, sie werden es auch, die allermeisten. Und die ganz, ganz, ganz Großen buttern ja immense Milliardensummen in dieses KI-Thema auch gerade rein. Und das heißt, wie gesagt, da bist du dann eh schon voll gut aufgestellt. Da bist du mehr mittendrin, als du es dir eigentlich vorstellen konntest. Zumindest glaube ich, zumindest der diese Frage gestellt hat aus der Community. Vielleicht so ein kleiner Augenöffner. Du bist eh mehr drin, als du denkst.
Schöne Schlusswort. Du bist mehr drin, als du denkst. In diesem Sinne, danke Markus für die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.
Hat mich sehr gefreut. Danke, lieber Philipp. Ciao, ciao.